Die Himmelfahrt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, welches Ereignis feiert die Kirche heute? Sie feiert, dass der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, der uns durch den Vater in der heiligen Nacht an Weihnachten geschenkt wurde, nachdem er sein Erlösungswerk vollbracht hatte, uns durch sein Leiden und Sterben erlöst hatte, nachdem er den Sieg über den Tod errungen hatte, nun 40 Tage nach diesem Großereignis, sage ich einmal, nach Ostern, nach diesem größten Sieg, den es zu erringen galt, dann heute wieder dorthin zurückkehrt, von wo er ausgegangen ist und man könnte beinahe sagen, wohin er doch von Natur aus und seinem Wesen nach gehört, nämlich zum Vater in den Himmel. Damit könnte man eigentlich im Großen und Ganzen die Sache erledigt sein lassen. Und die ältere Generation, die wird sich dann auch noch daran erinnern, an den alten vorkonziliaren Ritus des heutigen Festtages. Da wurde nämlich jetzt nach dem Evangelium, in dem ja dann die Auffahrt des Herrn und er entschwand in ihren Blicken, auch damit sinnfällig gemacht wurde, dass die Osterkerze gelöscht wurde. Osterkerze ist aus, die Leute haben schon gebannt auf diesen Moment gewartet und waren ganz darauf fixiert und das wurde dann in aller Feierlichkeit auch zelebriert, dieser wichtige und sinnfällige Augenblick. Und nachdem die Flamme aus war, hat man noch so ein bisschen den glimmenden Wölkchen dann hinterher geguckt und dann war er weg. Ich darf das mal gerade so sagen. Das ist eigentlich die Vorstellung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Dann ist er weg. Ada, Ada, ich darf es mal gerade so kindisch, nicht kindlich, sondern kindisch so sagen. Hat sich auch keiner weiter was dabei gedacht. Es war vielleicht ein Augenblick der Wehmut, aber auch getröstet durch die Hoffnung, naja, wie schnell ist wieder Weihnachten, dann kommt die Krippe wieder raus, der Christbaum, und ist wieder ganz schnell Ostern und dann dreht sich das Karussell immer wieder von vorne. Jedes Jahr dasselbe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum sage ich das so deutlich? Ich sage es erstens einmal so deutlich, weil das im Grunde genommen so dem allgemeinen Gefühl wohl der Christen, soweit sie überhaupt noch glauben und kirchlich gebunden sind, diesem Gefühl entspricht. Ein Gefühl, das eben wir auf einem Karussell sitzen, man könnte beinahe sagen, das fährt an einer Wand dann vorbei, die kreisrund bemalt ist mit den einzelnen Festtagsgeheimnissen von Weihnachten eben über die Passion und über Ostern, Himmelfahrt und dann noch Geistsendung und dann ist die Runde dann wieder gedreht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eine Optik, die eben ganz falsch ist, die geradezu schädlich ist, weil sie das Eigentliche blockiert, worauf es doch für uns ankommt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Kreisbewegung, hat die denn ein Ziel? Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. Ein Kreis hat kein Ziel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist eben Karussellfahren. Ne? Und am Ende weiß man von lauter Karussellfahren gar nicht mehr, wie viele Runden man schon gedreht hat. Es geht doch nicht darum, dass wir einzelne Feste feiern im Jahreskreis, wie wir das ja auch so nennen, im liturgischen Jahreskreis, sondern es geht doch darum, dass wir in einer Entwicklung stehen. Heilsgeschichtlich, heilsökonomisch in einer Entwicklung stehen. Das muss uns doch bewusst sein. Und genau da ist es das Hochfest von Christi Himmelfahrt, das uns eigentlich darauf aufmerksam macht, worauf wir achten müssen und worauf wir uns und worin wir uns nicht verirren dürfen, nämlich verirren dürfen in dem auf dem Karussell. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was passiert denn eigentlich schon rein gefühlsmäßig? Und das ist ja auch das, was, denke ich, die Christen mehr oder weniger in ihrem ganzen christlichen Bewusstsein bestimmt. Wenn also jetzt die Osterkerz ausgeblasen wurde und der Herr also wieder weg war, was taucht da für eine, oder drängt sich einem gerade für eine völlig falsche Vorstellung auf? Der liebe Gott da oben und wir da unten. Das heißt, wir kehren wieder zurück in einen Status, als hätte es bisher die Heilsgeschichte gar nicht gegeben. Wir machen wieder ein auf Welt. Das ist für uns dann sozusagen die Normalität. Dann lassen wir ihn da oben sitzen, bis er uns dann wieder besucht an der Heiligen Nacht. Naja, und dann, wie gesagt, dann geht das Karussell wieder von vorne los. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es führt zu einer Zweispaltung in unserem Bewusstsein. Der Himmel da oben, die Welt da unten, das eine, der liebe Gott da oben, wir hier da, und beides ist astronomisch weit voneinander getrennt, hat mit allem nichts zu tun. Was tun wir eigentlich damit wieder? Wir wälzen den Stein des Grabes wieder schön sorgfältig vor das Grab, machen das Grab wieder schön zu, verschließen das wieder schön. Das wollen wir ja das nächste Jahr wieder aufmachen, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Heilsgeschichte hört nie mehr auf. Die Heilsgeschichte ist eine Wirklichkeit zum Ersten und eine Wirklichkeit, die eben auch Geistliches bewirken will und auch tatsächlich bewirkt für den, der sich drauf einlässt. Und wenn wir jetzt einmal die Himmelfahrt Christi im Kontext der Heilsökonomie, sind also die Phasen, die Entwicklungsphasen der Entäußerung und der Offenbarung Gottes und seiner Wirksamkeit für uns Menschen. Wenn wir uns diesen heutigen Festtag einmal unter diesem Aspekt betrachten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und ihn im Gesamtkontext der Heilsgeschichte einordnen, dann müssen wir sagen, aha, Gott hat die Welt erschaffen. Und er hat sie gut geschaffen, er hat sie vollkommen erschaffen, dass sie vollkommener gar nicht sein könnte. Das, was wir als Welt erfahren, ist nicht mehr vollkommen, da ist alles in die Sünde abgestürzt. Da ist alles zutiefst geschädigt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir Menschen selbst. Gott ist das Leben schlechthin, das ewige Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit, der alles ins Dasein gesetzt hat, damit es teilnimmt an der Fülle des Lebens, dass es vor Leben sprüht. Kann es allerdings nur in ihm. Das ist das, was man oder was die Heilige Schrift eben auch als Paradies bezeichnet. Der Mensch meinte es besser zu wissen und jetzt stürzt er total ab. Wir können uns das gar nicht vorstellen. In der Ursünde schon. Das bedeutet eben nicht nur Schädigung des Menschen, erhebliche Schädigung, der Schöpfung auch. Ich sage noch einmal, so wie wir die Schöpfung vorfinden, so hat sie Gott nicht geschaffen. Die ist schon erheblich korrumpiert, durch die Sünde wohlgemerkt. Das sind keine Webfehler der Evolution, sondern das ist der Missbrauch der Freiheit von Menschen, der das verursacht hat. Und was tut jetzt Gott mit dieser abgestürzten Welt und Menschheit? Er sucht sie. Adam, wo bist du? Gott geht seiner verloren gegangenen Schöpfung, ich sage noch einmal, aufgrund der Sünde verloren gegangenen Schöpfung nach. Wie der Hirt seinem verlorenen Schaf. Und er tut das, indem er diesen Lebensstrom, den er selbst als Dreieinigen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit erfüllt, wie wir es uns nicht vorstellen können, dass er diesen Lebensstrom aus sich hervorfließen lässt. In welcher Weise zunächst einmal? Dass er seine Anweisungen gibt, dass er die Gebote gibt an Israel, dass er die Verheißungen gibt, dass er die Propheten schickt. Denn die Weisungen sind ja Weisungen zum Leben. Sie sind ja sozusagen die Leitplanken an der Straße, die der Mensch gehen muss, damit er den Rückweg wiederfindet von seinem abgestürzten Status her. Dass er weiß, wie er eigentlich richtig leben soll. Und dann, so sagt uns Paulus im Galaterbrief 4,4, kommt die Fülle der Zeit. Das heißt, diese erste Phase der Heilsökonomie ist sozusagen zunächst einmal gefüllt. Sie ist jetzt reif für einen nächsten Schritt. Welcher ist dieser nächste Schritt? Es ist die Menschwerdung des Sohnes, die Menschwerdung des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Christus. Und das ist Weihnachten, beziehungsweise auch Verkündigung des Herrn. Zum ersten Mal hat Gott jetzt wieder leibhaftig nicht nur Kontakt, sondern ist seiner Schöpfung verbunden in diesem einen Punkt, in dieser einen Person, dieser einen Frau, nämlich der Mutter Gottes, weil sie die ohne den Makel der Abschuld empfangene Jungfrau ist. Der Akzent liegt auf ihrer Unbeflecktheit, auf ihrer Makellosigkeit, auf ihrer ohne Erbsünde, durch die Erbsünde befleckten Empfängnis schon im ersten Moment ihres Daseins. Dann ist Gott Mensch, das Kind, das in der heiligen Nacht in der Krippe liegt. Aber das Leben, das göttliche Leben ist sozusagen noch verpackt, ist wie in einem Gefängnis. Und was ist das Gefängnis? Das ist der Leib des Menschen. Er nimmt ja den menschlichen Leib an, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und mit diesem sterblichen Leib geht er nun in die Passion und geht ans Kreuz. Und dieser menschliche Leib, der sterbliche Leib, er stirbt. Und jetzt kommt der Soldat und sticht diese Hülle auf. Und sogleich fließen Blut und Wasser heraus. Inbegriff des göttlichen Lebens, Taufe und Eucharistie. Aus dem sterblichen Leib quillt das Leben. Schon und in der Auferstehung, was passierte? Jetzt wird diese Hülle, dieses Gefängnis überhaupt gesprengt. Diese Hülle, die das göttliche Leben noch gebannt und eingeschlossen hat, wird zerrissen. Und der sterbliche Leib wird selbst zur Quelle des göttlichen Lebens. Und diese Quelle ist das Grab, von dem der Stein weggewälzt ist. Das Grab, in das der Mensch sein Leben aushaucht, wird zur Quelle, paradoxerweise, des Lebens. Das Grab Christi, das geöffnete Grab Christi, ist, da sprudelt göttliches Leben heraus. Haben Sie das so schon mal gesehen? Das ist ja alles nur so, wenn wir feiern das und sagen, ach, das hört sich eigentlich so ganz schön, ganz nett an, ja, man braucht sich auch nicht drauf aufzuregen, aber was hat das alles mit mir zu tun? Ne? Das ist sozusagen alles das Privatvergnügen vom lieben Heiland, wir freuen uns für ihn, aber da kommt zwar der Pfarrer, der sagt, der ist natürlich, hat für uns gelitten und er hat ist auch für uns auferstanden und das ist unsere Hoffnung. Ja, aber man merkt eigentlich wenig davon oder gar nichts. Das heißt, für uns ist das im Grunde genommen keine wirkende, das heißt auch lebendige, lebendig wirkende Wirklichkeit. Und nun, die 40 Tage, der Auferstandene erscheint, aber nicht mehr so wie vor seinem Tod, sondern einmal da, jetzt gleich wieder woanders, in der Weise, in einer anderen Weise. Er ist also schon der ganz verklärte und erhöhte Herr. Und mit dem heutigen Tag endet auch die Zeit seiner Offenbarung als Auferstandener. Jetzt ist er endgültig beim Vater im Himmel. Aber was heißt denn jetzt, dass die Wirksamkeit des Heilsgeschehens in Jesus Christus? Das heißt doch nichts weniger, als dass er nicht mehr so zum Vater zurückkehrt, wie er von ihm ausgegangen ist, sondern dass er die wahre Menschheit, aus der das Leben sprudelt, die wahre menschliche Natur, mit zum Vater mitnimmt. Die bleibt er hier nicht zurück. Im Psalm 68 heißt, und er führte Gefangene mit sich. Wer sind denn die Gefangenen? Das sind die, die erlöst hat, die gefangen sind in Sünde, Tod und in der Gefangenschaft als Beute des Teufels aufgrund ihrer Sünde. Die er erlöst hat. Und warum erlöst? Um sie mit zum Vater mitnehmen zu können. Unsere Heimat ist im Himmel, liebe Brüder und Schwestern. Und jetzt ist der Herr im Himmel. Wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Sitzt er da jetzt im Ohrensessel oder hat er sich erstmal auf die Couch gelegt? Hat er die Neuschöpfung vollbracht? Jetzt muss er erstmal ruhen, ne? So wie nach dem Sechstagewerk. Am siebten Tage ruhte der Herr. Das kann man doch verstehen. Liebe Brüder und Schwestern, wo haben wir denn Bilder in der Heiligen Schrift, was jetzt oben geschieht? In der Offenbarung des Johannes. Da steht der Thron Gottes, des Vaters, und da sind die Ältesten. Und in der Mitte sah ich ein Lamm, wie das aussah, wie geschlachtet, wie erwürgt. Das ist der Herr. Das heißt, das ganze Erlösungswerk wird mitgenommen und wird weiter wirksam. Er ist doch, wie der Hebräerbrief dann sagen wird, er ist doch der ewige hohe Priester. Das heißt, was er hier getan hat, das hört jetzt nicht auf und ist nicht abgeschlossen, sondern das wirkt immer weiter, das ist alles lebendig und weil lebendig wirksam, für uns wirksam. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo haben wir denn im Evangelium ein ganz wichtiges Beispiel dafür, dass man sich eben so täuschen kann, dass mit der Auferstehung alles sozusagen abgeschlossen ist. Der Herr ist weg, er ist dann auch im Himmel und wir sind hier. Wo haben wir da ein Beispiel? Bei den Aposteln. Wo denn? Am dritten Sonntag in der Osterzeit reicher Fischzug nach Johannes. Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Ja, so wie vorher auch, bevor er Jesus überhaupt kennengelernt hatte. Und ja, wir kommen auch mit. Und dann haben sie gefischt, die ganze Nacht haben sie sich um die Ohren geschlagen, nichts war's. Und dann kommt also so ein einfältiger Fremder dann daher, so abgerissen und sagt, Kinder, habt ihr nicht was zu essen? Na, dann werft mal die Netze auf der rechten Seite aus. Das taten sie und was? Die Netze und die Boote waren so voll, dass sie zu kentern drohen. Die Apostel selbst waren in dieser Karussellverfassung und meinten, es sei nichts passiert, der Herr ist, wir haben ihn kennengelernt und er ist gestorben und er ist auferstanden, wir haben ihn ja gesehen, ist auch zum Himmel aufgefahren, fertig ab und wir gehen jetzt wieder fischen, als wäre nichts passiert. Und da musste der Herr jetzt mal eingreifen, musste sagen, so Freunde, wenn ihr meint, es geht so weiter wie vorher, dann seht ihr, was ihr habt, nichts. Stattdessen, in welche Bewegung müssen wir uns hineinbegeben? Nicht in die horizontale Bewegung, die ja nicht nur Himmel und Erde, Gott und Menschen trennt, sondern sozusagen auch das säkulare Welt von dem Geistlichen und uns dann auch den Eindruck vermittelt, was wir in der Kirche feiern, das hat auch mit unserem Leben nichts weiter zu tun. Wir gehen heim, da gehen wir Mittagessen, da gehen wir, machen wir den Besuch, da fahren wir ein bisschen fort und, was, und machen Vatertag oder was weiß ich, sonst irgendwas. Welt pur. Punktuell werden da ein paar geistliche Akzente gesetzt, aber sonst Welt. Der Herr kippt sozusagen diese horizontale Karussellebene um 90 Grad und sagt, mit meiner Auferstehung ist ein Schöpfwerk des Lebens, ein Schöpfwerk des lebendigen Wassers, ein Schöpfwerk für euch sozusagen in den Himmel mitgenommen worden und konstruiert worden. Nicht mehr so oder so horizontal, sondern vertikal. Ich habe euch doch schon mitgenommen in meiner menschlichen Natur. Ich stehe doch als hoher Priester für euch vor dem Vater. Ich feiere doch mit euch und für euch die ewige Liturgie als euer hoher Priester. Wenn wir hier Heilige Messe feiern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann machen wir das doch nicht, sozusagen als ein weihevoller Akt und um eine Pflicht, Sonntagspflicht zu erfüllen, sondern weil wir doch aus diesem Leben, aus diesem lebendigen Wasserreservoir, das er selbst ist, in seinem Leib schöpfen sollen. Sodass alles, was irgendwie kirchlich geschieht, ein Schöpfen sein soll, das uns in diesem, diesem Schöpfrad, das vertikal sich dreht, uns immer näher bringt dem Herrn und unserer Heimat, in dem uns der Genuss seines Leibes und Blutes, die Spendung der Sakramente, der Genuss des lebendigen Wassers, ihn in uns immer mehr Gestalt annehmen lässt. Wir sollen immer mehr werden, was wir sind, Christen. Wir sind als Christen nie fix und fertig. Der Taufe ist ein Anfang, aber jetzt muss das auch wachsen. Ich habe ja dieser Tage auch gesagt, Taufe ist sowas wie eine Befruchtung mit dem göttlichen Leben, aber die Befruchtung, auch biologisch, da haben sie ja noch nicht die Frucht, sondern die muss ja jetzt erst wachsen. So muss auch Christus in uns erst, indem wir uns in dieses Schöpfwerk hineinbegeben und immer weiter nach oben tragen lassen, dann immer mehr wachsen lassen, in uns immer mehr Wirklichkeit, Realität werden lassen. Wie Paulus sagt, dass Christus in euch Gestalt annimmt. Das kann er aber nur durch Entweltlichung. Was bedeutet Entweltlichung? Ist gar nicht so einfach vielleicht zu erklären. Weil wir sagen, wir leben noch in der Welt. Und egal wie weit mein Wachstum fortgeschritten ist, bin ich immer noch in der Welt. Mein geistliches Wachstum. Nee, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir können sagen, wir entweltlichen uns in dem Maße, wie für uns die Welt relativ wird. Und der Himmel, Gott, das göttliche Leben zur Realität wird und zur Wirklichkeit wird und in uns Gestalt annimmt. Das ist der Punkt. Das heißt, dieses Schöpfwerk nach oben dreht sich dauernd. 24 Stunden rund um die Uhr und jedes Jahr. Und es schaufelt sozusagen immer mehr in den Himmel, die das jedenfalls wollen. Auf der einen Seite kommt es, so könnte man beinahe sagen, runter mit den göttlichen Gaben und wer sich davon ernährt, wird auf der anderen Seite dem Himmel und dem lieben Gott entgegengehoben und entgegengeführt und in ihm nimmt Christus immer mehr Gestalt an. Und das geschieht mit dem heutigen Tage der Himmelfahrt und mit der Geistsendung dann. Denn in der Kraft des Heiligen Geistes, der an Pfingsten gesendet wird, wird sozusagen in uns allen dieses göttliche Leben entzündet und der Heilige Geist ist zugleich auch das Wachstumprinzip des Christen als Christen, wie auch der Kirche als Ganzer, vorausgesetzt, dass er sich darauf auch einlässt. Er kann sich natürlich wehren, dann dreht sich das Schöpfwerk für den eben umsonst. Das ist auch klar. Der Freiheit des Einzelnen tut Gott keinen Zwang an. Und so wirkt das immer weiter, auch durch die Geschichte. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das bedeutet eben auch, dass der Kampf immer größer wird zwischen dem Himmel und der Hölle. Ein Kampf, der nur um den Menschen und um seine Seele geht. Nur alles andere. Die Welt, was den Leuten so wichtig ist, was sie absolut sind, darauf pfeift der Teufel, es braucht er nicht. Du kannst alles haben, sagt der Teufel zum Heiland, wenn du niederfällst und mich anbetest. Welt ist Plunder. Das kann man gar nicht deutlich sagen. Dein Reichtum, dein Ding, fällst im nächsten Moment tot um und bleibt alles da. Und dann ist aber die Frage, die hat Christus in dir Gestalt angenommen? Hast du Platz gemacht für ihn? Hast du aus dem, was er dir zur Verfügung gestellt hat, hast du dich in dieses Schöpfer hineinbegeben? Hast du von dem lebendigen Wasser getrunken? Hast du von dem lebendigen Brot gegessen? Hast du dich reinigen lassen im Bußsakrament? Das wird dann relevant. Merken Sie, dass wir darauf achten müssen, auch wenn wir in dieser Welt noch leben, dass wir geistlich wachsen, dass wir uns hochheben lassen, sozusagen von dem Haupt als dessen Glieder, als dessen Leib. Und wenn dann alles vollendet ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was haben wir dann? Dann haben wir die Bilder von dem himmlischen Jerusalem und von dem Wasser und den Bäumen an dem Fluss, die jeden Monat 12-mal im Jahr die heilbringenden Früchte bringen und deren Blätter sogar heilende Wirkung haben, wo es nur noch Heil und Gesundheit und Vollkommenheit und Integrität in einem unvorstellbaren Maße gibt. Das ist das Ende. Das ist die Vollendung dessen, was in Christus begründet ist und die Vollendung der Entwicklung, die heute und dann mit der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten seinen Anfang nimmt und in der wir drin stehen. Heute ist nicht der liebe Gott in den Heiland, in den Himmel aufgefahren und jetzt sind wir wieder hier unter uns und er ist fort und an Weihnachten holen wir wieder die Kiste vom Speicher, vom Dachboden und dann geht also das Karussell von vorne los, sondern wir leben, um uns ihm nachziehen zu lassen in das Vaterhaus. Und das ist die Wirklichkeit, in der wir drinstecken müssen. Und dann werden wir auch spüren und werden sofort einsehen, aha, ich gehe beispielsweise hier in der Heiligen Messe nur an die Quelle, damit ich auch draußen als Christ leben kann. Und erfülle hier nicht nur eine Pflicht, die ich dann erfüllt habe, die Tür zu, die Kirche Tür zu und mache dann wieder einen auf Welt. Geht nicht. Sie merken diesen wesentlichen Unterschied. Aber das ist doch eigentlich das Schöne. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie kann denn eine Freude am Glauben, eine Freude an Gott, eine Freude an der Kirche entstehen, wenn ich also mich aufs Karussell fahre und fahre also jedes Jahr einmal zur gleichen Zeit an der gleichen Bilder vorbei, um das Bild nochmal jetzt so zu repetieren, wie ich das gerade vorhin mal so gesagt habe. Aber wenn ich merke, dass das alles mit Leben zu tun hat, dass das alles mit dem Entgegenleben auf meine eigene Sinnhaftigkeit, der Sinnhaftigkeit meines Lebens hinführt, dann kriegt doch alles eine andere Gestalt. Und auch dafür hat die Apokalypse, die Offenbarung, ein wunderschönes Bild. Was ist denn mit dem Lamm? Was wird dem überreicht? Vom Vater. Eine Schriftrolle mit den 7 Siegeln, die keiner öffnen kann, nur er. Das ist die Weltgeschichte. Das ist ihr Sinn, den niemand geben kann, außer er. Mehr noch. Der heute zum Himmel aufgefahren ist, überhaupt der Sinn der Schöpfung des Menschen und seines Lebens schlechthin. Amen.